Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bunghofens, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Sabbatschulgespräch. Wir haben heute das Thema Liebe und Gerechtigkeit, die beiden größten Gebote. Und da wollen wir uns Gedanken drüber machen. Links von mir sitzt die Esther, Josef und Heinz. Und ich möchte mit einem Gebet beginnen und lade euch ein, mit uns zu beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen wieder dein Wort aufschlagen. Wir wollen uns Gedanken machen. Wir wollen verstehen. Und wir wollen das Durchdachte auch dann umsetzen in unserem Leben. Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Segen und um deinen Heiligen Geist für uns alle. Amen.
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 Liebe und Gerechtigkeit. Wenn wir so in unsere Zeit und unsere Welt hineinschauen, dann erleben wir das nicht immer und nicht wirklich. Wo seht ihr denn so die größten Ungerechtigkeiten, die heute auf der Welt passieren? Nennt mir einfach ein paar Stichwörter, ohne dass man das ausführen müssen.
Die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinanderklafft, zum Beispiel.
Ja.
Auch zwischen reichen Ländern und armen Ländern, innerhalb einer Gesellschaft und so.
Zwischenmenschliche Beziehungen, viel Ungerechtes, was Menschen nicht verdient haben, was sie trotzdem erleiden müssen.
Also ich wundere mich, wenn ich da in die Medien hineinschaue, irgendein Streit, der gar nicht so großartig klingt und dann nimmt der eine den Dolch und ersticht den anderen und man wundert sich, wie kann sowas dermaßen eskalieren. Ja. Ich meine, Jesus hat ja schon angekündigt, dass am Ende der Zeit die Liebe erkalten wird und verschwinden wird. Also wir sind in einem Thema, das uns tatsächlich auch betrifft. Mhm. Und auch wir in der Adventgemeinde müssen uns die Frage stellen, wo können wir Gerechtigkeit üben und Liebe zeigen und so weiter. Ich lade euch ein, lesen wir einen ersten Bibeltext. Matthäus Kapitel 22, und da wird Jesus dann eben diese Frage nach dem größten Gebot gestellt. Und ich schlage vor, dass wir da den ganzen Abschnitt lesen. Liebe Esther, könntest du uns das vorlesen? Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Das ist so ein Absatz, der zusammengehört.
Gerne. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Wenn man das so liest, dann stellt man sich die Frage, wie kommen die auf die Idee, so eine Frage zu stellen? Was ist das Wichtigste, das Größte, das bedeutendste Gebot? Woher kommt diese Frage? Wieso denken die so? Das ist so meine Frage, die ich mir da stelle.
Ich meine, grundsätzlich war den Pharisäern und Schriftgelehrten es ja offensichtlich ganz wichtig, sich möglichst gesetzeskonform zu verhalten. Also das war ihnen ein ganz außergewöhnlich großes Anliegen. Und vor dem Hintergrund, denke ich, wird es verständlich, warum sie dann fragen, ja, was ist denn eigentlich das allergrößte Gebot? Weil dagegen wollen wir ja schon gleich am allerwenigsten verstoßen, das am allerwenigsten brechen.
Also du meinst, die Sorge, irgendwas falsch zu machen,
so ungefähr,
zwingt sie zu dieser Frage, wo müssen wir besonders aufpassen,
also,
sozusagen.
Also könnte ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was sie bewegt. Ich meine, natürlich, der Text sagt uns, in erster Linie ging es nicht darum, diese Frage zu klären, sondern Jesus ihn irgendwie, naja,
In Schwierigkeiten zu bringen,
genau. Er versuchte ihn, hat es ja geheißen. Ja.
Mhm. Aber es liegt auf der Hand, dass Gesetze ihnen am allerwichtigsten sind. Vielleicht nicht mal das eigene Einhalten von Gesetzen, sondern einfach, man sieht, also wenn man Experte für was ist, dann sieht man ja etwas besonders oft und besonders viel. Und ich glaube, sie haben Gesetze besonders gesehen. Das war das, was sie bei allen Leuten sofort gesehen haben, wenn die was falsch gemacht haben und so weiter. Und ich habe den Eindruck, ja, sie wollen da jetzt schauen, was ist das Größte.
Damit hat man natürlich auch die anderen in so Schubladen gelegt. Nicht? Also ja. Du hältst gut, du hältst weniger gut und du noch besser und so weiter und so fort.
Das war ihr System.
Auf jeden Fall ist es eine theoretische Diskussion.
Ja.
Das ist ganz klar theoretische Diskussion. Und Jesus macht daraus eine Diskussion, die dich praktisch involviert. Die würden gern da sitzen. Ja? Was ist das Größte? Weniger groß? Ja, da kann man verschiedener Meinung sein. Und Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, da bist du anders dabei, als wenn du über etwas diskutierst.
Interessanterweise etwas, was man ja überhaupt nicht messen kann. Also Gesetze sind ja immer so gut. Ja, auch man kennt das aus der Kindererziehung. Wenn man den Kindern sagt, so und so ist es, dann ist es immer gut, wenn man das so besonders sichtbar genau einhalten kann. Ja, und liebe Gott von ganzem Herzen, das ist ja ein völlig uneinschränkbares, undefinierbares Gesetz.
Kann man, ja, nicht so
man kann das nicht messen. Ja? Das ist ganz schwierig und ich glaube, dass das sehr verblüffend für sie war.
Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, sie haben nicht nur die Gesetze des Alten Testaments eingehalten, sondern sie haben ja eine Fülle von Zusatzgeboten gehabt. Und sie waren dann selbst irgendwo damit überfordert und haben jetzt versucht, diese große Fülle irgendwie zu kategorisieren und vielleicht zusammenzufassen. Und jetzt kommen sie zu Jesus und fragen ihn, das war so eine Art Volkssport unter den Rabbis auch, wie siehst du das? Wie würdest du das zusammenfassen? Schauen wir uns die Antwort von Jesus an. Das ist ja seine doppelte Antwort. Woher kommt denn diese Antwort Jesu?
Du meinst, welchen Bibeltext zitiert er?
Ja, er zitiert die Bibel.
Er zitiert das Gesetz. Er zitiert die fünf Bücher Mose.
Ja. Genau. Also bei mir in der Elberfelder habe ich da auch die Parallelangaben. Also es kommt genau so aus dem Alten Testament,
fünftes was Jesus Buch Mose, sagt. Drittes Buch Mose zitiert er.
Genau.
Nicht, ja.
Jetzt glauben ja manche Christen, dass diese zwei Gebote, dieses doppelte Liebesgebot Gott und dem Menschen gegenüber, sozusagen die anderen Gesetze ablöst. Wie stehen wir zu dieser Formulierung, die Jesus da trifft? Nicht? Nimmt er da jetzt was Neues her? Eigentlich kommt sie aus dem Alten Testament. Ist das eine Zusammenfassung? Ist das eine Ablösung des Alten? Eine Ergänzung dazu? Oder wie müssen wir das bewerten, was Jesus hier macht?
Ich sage immer, das, was Jesus hier sagt, das ist sehr allgemein gehalten. Und letztendlich, wenn wir dann die Gebote, also speziell die 10 Gebote anschauen, dann würde ich sagen, geben die 10 Gebote praktisch die Feinstruktur dessen wieder, was Jesus meint. Mhm. Weil was heißt es denn, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben? Ja? Was heißt es oder was heißt es ganz besonders, was du sollst deinen Nächsten lieben? Ich meine, das kann man sehr missverstehen. Ja? Also da gibt es Leute, die haben da ganz interessante Vorstellungen davon, was das bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Und die 10 Gebote, also in dem Fall wären es die 6. Gebot, also 5. bis 10. Gebot, die zeigen mir, was Gott darunter versteht, seinen Nächsten zu lieben. Ihn nicht zu belügen, ihn nicht zu bestehlen und so weiter. Also ehrlich zu sein, auch mit seinen Eltern entsprechend jemanden nicht umzubringen und so. Das ist das, was Gott darunter versteht. Mhm. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern so, wie Gott es sich vorstellt.
Mhm. Du hast jetzt von den 10 Geboten gesprochen. Also offensichtlich ist dieses Doppelgebot, Gott zu lieben, in den ersten vier Geboten enthalten. Und dann die Gebote 5 bis 10 sind dann eben der nächste, der geliebt werden soll. Allein die Formulierung finde ich ja schon interessant. Wie halte ich die Gebote ein, indem ich liebe? Übe. Also der tiefere Sinn wird hier durch Jesus auch unterstrichen, würde ich jetzt einmal behaupten.
Ja, Paulus sagt, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und er zitiert da aus den 10 Geboten. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und er bringt das, was Jesus hier macht, macht Paulus auch in Römer, Kapitel 13 ist das, oder Kapitel 10. Und dort wird ganz klipp und klar gesagt, er zitiert die Gebote und dann sagt er, wenn du das machst, aber den Nächsten liebst, so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also die Idee, dass die Liebe das Gesetz ablöst im Sinne, dass jetzt die Liebe gilt und das Gesetz nicht mehr, das ist eine Gesetz, die ist nicht neu, eine Idee, die ist nicht neutestamentlich. Neutestamentlich ist, dass das bloß eine Erklärung ist. Im Prinzip hätte Gott sagen können, liebet einander. Fertig. Aber er musste es dann spezifizieren und sagen, liebe Leutchen, schaut so und so und so und so aus. Und dann hat er uns halt als Beispiel, pars pro toto, 10 solche Worte gegeben, was das bedeutet, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Die Idee, dass die 10 Gebote alles umfassen, ist auch eine irrige Idee. Die 10 Gebote sind beispielhaft. Es geht um viel mehr als um die 10 Gebote.
In der Bergpredigt erklärt Jesus ja, was da auch noch zusätzlich gemeint ist.
Oder auch Paulus, wenn er sagt, nicht, wenn du wirklich wissen willst, was Gott will, dann musst du dich ganz hingeben, damit du begreifen könntest, was da sei, der wohlgefällige, vollkommene Gotteswille. Wir glauben immer, wenn wir die Buchstaben haben, die 10 Oberzöge, und das haben wir alles gehalten, so wie der reiche Jüngling, das habe ich alles gehalten vor meiner Jugend auf. Und wenn man sowas sagen, wird Jesus traurig. Weil wir daneben stehen eigentlich.
Also wenn das jetzt ein Liebesgebot ist, dann ist es weniger der Gehorsam oder das Einhalten oder peinlichst genaue Einhalten von Dingen, die mich irgendwie belasten und ich muss Angst haben, sondern Liebe ist ja ganz andere Motivation, um das zu tun, was Gott möchte.
Also in dem Fall sind die 10 Gebote nicht so eine Art Codex Dei, so wie ein Codex Hammurabi oder sowas. Das ist anders. Das ist einfach nur eine Beschreibung dessen, was Gott eigentlich meint, indem er uns schafft, indem er uns liebt, dass wir das auch ausdrücken, anderen Menschen gegenüber.
Halt mal fest, dieses doppelte Liebesgebot ist nicht ein Ersatz für die 10 Gebote, sondern eine Zusammenfassung, eine Erklärung des tieferen Sinnes dessen, was dort in den 10 Geboten formuliert ist.
Genau. Ja?
Bei mir steht im Vers 38, da steht ja das größte Gebot und da steht eine Fußnote, das große und erste Gebot. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Urtext so zurückgeht, aber ich finde das sehr interessant, weil das große Gebot für mich heißt, dass es im Prinzip einfach über dem anderen vielleicht drüber steht, aber das andere ja nicht ausschließt. Es ist einfach das große Ganze und das andere sind vielleicht die Details, die 10 Gebote.
Also. Im Griechischen ist das ein bisschen komplex. Da gibt es so wie bei uns im Deutschen Steigerungsstufen, aber da steht manchmal der Komparativ und es ist aber definitiv ein Superlativ gemeint. Das verschwimmt da manchmal so. Manchmal muss der Kontext entscheiden, ist es jetzt etwas Größeres als was anderes oder ist es das Allergrößte insgesamt? Und das brauchen wir in der Frage jetzt gar nicht klären. Also die Liebe ist jedenfalls die Erfüllung und das Oberste und das Schönste und das Beste. Du hast vorher den reichen Jüngling angesprochen. Blättern wir doch zu Matthäus Kapitel 19. Dort ist genau diese Geschichte auch zu finden. Matthäus 19. Und da geht es wieder um die Frage, was muss man tun, um eben erlöst zu werden und um die Gebote. Lieber Josef, darf ich dich bitten, dass du uns da die Verse 16 bis 23 vorliest.
Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen.
Danke. Stellen wir uns ein paar Fragen zu diesem jungen Mann. Er wird als junger Mann hier vorgestellt. Wie schätzt ihr denn ein vom Alter her? Wie alt oder wie jung war denn der wirklich?
Nein, Mann, da jemand ja so richtig über sein Vermögen erst verfügen konnte, ich glaube, wenn er mindestens 30 Jahre alt war, weil vorher galt er ja quasi noch als Jugendlich, oder? Denke ich, dass er also wahrscheinlich die 30er erreicht hatte, sodass Jesus ihm sagen konnte: Verkauf alles, was du hast. Vorher hätte er nur verkaufen können, was die Eltern hatten. Also insofern nehme ich an, dass er nicht, also sicherlich nicht 15, 16, 17 war, sondern sicherlich, ich würde mal schätzen, irgendwo in den 30ern wahrscheinlich.
Ich stelle mir das auch vor, muss ich ehrlich sagen. Und zwar deswegen, weil im Parallelbericht gesagt wird, war er Oberster der Synagoge. Und das wirst du nicht mit 17, 18, normalerweise. Ja. Also das Wort Jüngling, das ist im griechischen Neuen Testament nicht klar definiert. Zwischen 20 und 40 warst du Jüngling. Ne? Also ist überhaupt kein Problem, zu einem Mann, der 35 ist, auch noch Jüngling zu sagen. Ne? Also fühlen wir uns alle jung. Wie steht dieser Mann zu Jesus? Wie steht dieser reiche Jüngling zu Jesus?
Er interessiert sich. Er interessiert sich sehr stark für Jesus. Und er stellt ihm eine sehr, sehr wichtige Frage. Also die Fragen nach dem ewigen Leben, die beschäftigen ihn. Und er hat den Eindruck, Jesus könnte ihm die Antwort geben.
Ich glaube auch, dass dieses gute Meister, dass er da sagt, dass er das ernst meint. Also nicht so wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ja teilweise auch positive Redewendungen benutzen, aber es nicht zu meinen, wahrlich nicht. Ich glaube, der meint es ernst.
Und trotzdem wirkt Jesus da ein bisschen reserviert. Ja, sagt, warum nennst du mich gut und so? Nicht, warum dieses Lobhudeln? Ich verstehe dich nicht ganz. Ja.
Naja, also, man könnte es vielleicht auch so sehen, dass er sagt, bist du dir bewusst, was du da sagst? Oder? Wenn Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das könnte man ja vielleicht auch so sehen, dass er sagt, weißt du, was du da sagst? Ja, wozu du mich magst?
Es könnte auch sein, dass Jesus so ein bisschen die Kritik übt und sagt, naja, bin ich jetzt nur ein guter Lehrer? Siehst du nicht doch ein bisschen mehr in mir? Ja, also wir könnten das jetzt sehr unterschiedlich deuten. Ja?
Oder es geht darum, wann ist ein Mensch gut? Vielleicht hält der Jüngling sich selber für gut. Und Jesus bringt ihm auf diese Weise bei, er soll mit dem Adjektiv gut nicht so freizügig umgehen.
Ja.
Nicht? Du glaubst, Gott allein ist gut. Glaubst du, dass du Gottes Güte erreicht hast?
Interessant, dass Jesus zuallererst auf die Gebote zu sprechen kommt. Mhm. Und durch das, was Jesus hier zitiert, ist klar, es geht um die 10 Gebote. Ja, die sind Jesus also wichtig, da kann keiner behaupten, die seien abgeschafft oder unwichtig geworden. Und dann reagiert der junge Mann so und sagt, das habe ich von meiner Jugend an alles gut eingehalten. Mhm. Wie schätzt ihr diese Aussage ein? Hat er das wirklich gemacht? Ist er stolz? Ist er bescheiden? Ist der realistisch? Hat er das wirklich gemacht? Ich stelle mir tatsächlich die Frage. Ja? Er sagt es so vielleicht schnell, aber ist das echt? Glaubt er das wirklich?
Ich glaube definitiv, dass er jemand war, der es versucht hat, richtig zu machen im Leben. Darum hat er ja auch diese Frage gestellt.
Also Aufrichtigkeit,
ja,
siehst du da?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das ein älterer Sohn ist, wie bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der immer sich bemüht hat und jetzt hierher kommt und wirklich noch sagt, was muss ich tun? Also der meint das todernst, das glaube ich auch. Aber vielleicht hat er, und das merkt man dieser Reaktion dann so mehr oder weniger, doch manche Verbitterung auch mit diesem Weg, trotzdem. Also für mich wirkt es eher so, es wirkt nicht wie einer, der alles Mögliche probiert hat und da jetzt nochmal fragt, sondern es klingt eher der...
Oder es klingt wie einer, der den Weg der Gebote eh schon die ganze Zeit geht, aber das Gefühl hat, er hat damit nicht.
Es fehlt doch was.
Ein bisschen lutherisch, nicht? Ich plage mich durch die Möncherei, aber ich habe immer noch keinen gnädigen Gott.
So. Mhm. Die Beziehung fehlt.
Ja. Beziehungsweise merke, dass das nicht der Weg der Erlösung ist, offensichtlich. Also er bringt, ich quäle mich selbst, ich strenge mich an, habe aber nie den Eindruck, dass es mir inneren Frieden gibt.
Ja, genau.
Also keine Wirkung von dem, was ich mit guter Absicht eigentlich mache.
Und jetzt sind wir wieder beim Liebesgebot. Zum Schluss sagt Jesus, gib dein Geld den Armen. Und da wird er zögerlich. Ja? Und folge mir nach. Das ist natürlich auch noch eine ganz, ganz wichtige Aufforderung, die Jesus da anbringt. Also eine durchaus spannende Geschichte. Einerseits die Gebote sind wichtig, andererseits retten können sie nicht. Zum ewigen Leben führen sie nur indirekt. Es braucht Jesus. Ohne Jesus geht hier gar nichts. Schauen wir zum nächsten Abschnitt. Und da blickt der Lektionsschreiber so ein bisschen ins Alte Testament und nimmt eben diese zwei Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben auf und zeigt hier, wie das alttestamentliche Israel hier auch gegen diese zwei Liebesgebote verstoßen hat. Schlagen wir Psalm 135 auf. Da geht es jetzt einmal um das Thema Gott zu lieben. Lieber Heinz, ich sehe, du hast da eine alte Lutherbibel. Mhm. Würdest du uns da die Verse 13 bis 18 lesen? Da geht es um diesen falschen Gottesdienst, um die Götzen.
Mhm. Also ab Vers 13.
Bitte.
Herr, dein Name währet ewiglich. Dein Gedächtnis, Herr, währet für und für, denn der Herr wird sein Volk richten und seinen Knechten gnädig sein. Der Heiden Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht und ist kein Atem in ihrem Mund. Die solche machen, sind ihnen gleich, alle, die auf solche hoffen.
Danke. Wie würdet ihr diese Kritik an den Götzen hier zusammenfassen, die hier vorgetragen wird? Und Ähnliches lesen wir ja dann auch in den Propheten und so weiter.
Ja, das Entscheidende an dieser Beschreibung ist für mich dieses von Menschenhänden gemacht. Also Götzen sollen ja Götter sein, aber die sind da von Menschenhänden gemacht. Und Menschen machen offensichtlich die Götter so, dass sie aussehen wie sie selbst. Nur können sie nicht mal das, was die Menschen können. Das ist ein Drama.
Ja. Das ist eben der nächste Punkt. Ja. Sie sollen Götter sein und dabei hören sie nicht, dabei sehen sie nicht, dabei reden sie nicht. Und können gar nichts tun. An anderen Stellen heißt, man muss sie festnageln, dass sie nicht wackeln.
Genau,
da werden sie getragen, weil selber können sie nirgends hingehen und so weiter. Das ist sehr spöttisch. An vielen Stellen ist es recht spöttisch, wie das Alte Testament auf diese Art von Verehrung eben von Nichtigkeiten eingeht. Ja? Von selbstgemachten Dingen, die dann zu Göttern erhoben werden.
Das ist tatsächlich beißende Ironie. Ja, genau. Aus einem Stück Holz wird so eine Götterfigur gemacht und der Rest wird einfach zum Einheizen verwendet.
Da macht man Brot damit warm.
Genau. Also wo soll hier das Göttliche sein? Das ist so die Frage. Okay, ich glaube, das ist für uns keine Frage. Das ist klar, das ist nicht die Liebe zu Gott, zu diesem einen wahren Gott, wenn ich eben anderen Göttern nachlaufe. Und ich glaube, der Aspekt, dass sie genauso sind wie die Menschen, die sie machen, das ist ja auch beißende Ironie.
Und das hast du auch in den ersten beiden Geboten nicht. Da geht es darum, dass du den wahren Gott ehrst, nicht von ihm abweichst, keine anderen Götter hast und die sollen keine Bilder sein von irgendetwas, was dieser Welt gleich ist. Mhm. Und dann der Wahre, von dem sollst du den Namen nicht missbrauchen und mit ihm verbunden sein. Also das hat schon was von den ersten vier Geboten.
Absolut, ja. Jetzt schauen wir zu Sacharja. Der ist also da am Ende des Alten Testaments. Und jetzt geht es ums zweite Gebot, eben den Nächsten zu lieben. Und hier übt der Prophet dann auch, sage ich jetzt einmal, deutliche Kritik daran, wie eben das so im Alten Testament im Volk da praktiziert wurde oder eben auch vernachlässigt wurde. Sacharja Kapitel 7. Lesen wir da so einen kurzen Abschnitt auch, die Verse 9 bis 12. Sacharja Kapitel 7, 9 bis 12. Würdest du wieder lesen? Danke.
So spricht der Herr der Heerscharen. Fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden und ersinnt nicht gegeneinander Unglück in eurem Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerschwänzig die Schulter und machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herrscher durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf beim Herrn der Herrscher.
Wenn man das jetzt so zusammenfasst, was ist also die Kritik hier in diesem kurzen Abschnitt? Wie hat das Volk zwischenmenschlich versagt?
Ja, da fehlt die Fürsorge, fehlt die Freundlichkeit, das Mitleid, Barmherzigkeit und die Schwachen werden ausgenutzt und übervorteilt.
Ja. So wie wir vorher am Anfang
gesagt haben. Genau, das ist genau das, was wir hier lesen auch. Der Mensch hat sich leider nicht zum Besseren geändert im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende. Wenn wir vorher von den Götzen gesprochen haben, jetzt von dem Versagen im zwischenmenschlichen Bereich, wie hängen die zwei Sachen, diese zwei Dinge jetzt wirklich zusammen? Inwiefern hat unser Gottesbild Auswirkungen auf die Lebenspraxis? Wenn ich einen falschen Gott habe, dann habe ich eine falsche Lebenspraxis. Mhm. Wie hängen die zwei Sachen jetzt wirklich zusammen?
Naja, ich meine, die Aussage der Bibel ist, dass der Mensch an sich nichts, aus sich heraus nicht gut ist. Ich denke, das ist eine Aussage, die erschreckend gut mit dem übereinstimmt, was wir tagtäglich in der Gesellschaft sehen. Mhm. Nichts von wegen, der Mensch ist an sich gut, schau an, wie grob oft Kinder sind und so weiter, wenn sie einfach gelassen werden. Also und wenn ich jetzt aus mir selber diese ganzen positiven Eigenschaften nicht habe, dann muss ich sie woanders hernehmen. Und wenn ich Und da hängt es jetzt davon ab, was sind meine Vorbilder? Ich meine, das kennen wir auch in der Gesellschaft. Hat jemand schlechte Vorbilder, schlechte Freunde? Naja, das ist meistens, das kommt nicht gut, also da kommt nichts Gutes dabei raus. Wenn ich aber natürlich die Liebe Gottes vor Augen habe und das, was er für uns getan hat und ich tatsächlich eine Liebesbeziehung zu ihm aufgebaut habe und die habe, dann sehne ich mich danach, so zu sein und mich so zu verhalten, wie er sich verhält. Und dann wirkt sich, das führt natürlich dazu, dass mein Verhalten sich zum Positiven verändert, wenn ich diesen guten Gott vor mir habe. Wenn ich dagegen so ein selbstgeschnitztes Ding habe, dem kann ich jede, wie soll ich sagen, Eigenschaft zudichten oder unterstellen, hat ja an sich selber nichts. Also.
Ich sehe ja hier das falsche Gottesbild als ein Problem. Ja. Also angenommen, ich habe ein Gottesbild, dass ich durch Leistung befriedigen muss, dann lebe ich mit meiner ganzen Umwelt in einer anderen Beziehung. Dann mache ich einen ganz anderen Druck, übe ich aus auf alle, die mich umgeben, als wenn ich weiß, wir alle hängen von dem gleichen Gott ab, der uns allen gnädig sein muss. Da hat mein Miteinander einen ganz anderen Touch. Also das Gottesbild, das wir haben, prägt auch unser Miteinander, auch wenn wir uns diesen Zusammenhang nicht gleich leicht bewusst machen. Aber es ist ganz sicher so.
Auch wie ich mit meiner eigenen Schuld umgehe.
Ja.
Ja.
Also das macht ja den großen, eigentlich haben wir ja mit dem, was uns die Bibel sagt, die Waffe gegen diese Schuld, die Menschen erdrückt, weil wir sagen, wenn du es Gott bringst, wenn du es ihm gibst, sind wir davon frei. Aber es ist für mich sehr interessant, dass gerade unter Christen auch dieses Problem der Schuld sie oft so niederdrückt, weil sie glauben, das bringen zu müssen.
Ja, die Schuld macht dich psychisch fertig. Und wenn man psychisch fertig ist, geht man mit seinen anderen Mitmenschen ganz anders um. Auf einmal wird das Problem, das nicht gelöst wird, wird zur Geburtsstätte vieler neuer Probleme. Auch auf dem Beziehungsbereich.
Und eben dieser Punkt, wenn ich quasi meine Schuld, wenn ich eigentlich mir selbst nicht erlaube, schuldig
geworden zu sein, ja.
Ja, wenn ich es nicht wahrhaben will sozusagen, noch weil schlimmer, ich denke, ja. Gott kann mich jetzt nicht mehr lieben zum Beispiel. Statt dass ich denke, das ist das, was ich glaube, was die Bibel uns sagt, wir können es Gott bringen, wenn wir es bereuen. Dann wird er uns die Schuld wegnehmen. Und wenn die Schuld uns niederdrückt, zum Beispiel, und wir eben dieses Bild von Gott falsch haben, dass er mit dem Zeigefinger uns niederdrückt sozusagen, dann werden wir uns ganz anders unseren Mitmenschen gegenüber verhalten.
Können auch wir nicht gütig sein.
Genau.
Können auch wir nicht liebreich sein und so weiter, weil wir völlig verkrampft und in uns zusammengekehrt sind.
Also dieses doppelte Liebesgebot, Gott zu lieben, den richtigen, wahren Gott, so wie er in der Bibel dargestellt wird, und den Mitmenschen zu lieben, die zwei hängen ganz eng zusammen. Das muss uns jetzt auch bewusst sein, natürlich. Ja. Ich schlage vor, schauen wir noch zu einem anderen Text. Matthäus 23, Vers 23. Gehen wir wieder zurück ins Neue Testament. Matthäus 23, Vers 23. Lieber Josef, darf ich dich noch einmal bitten?
Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen.
Das sind diese Weherufe gegen die Pharisäer, ein ganzes Kapitel lang. Und das ist jetzt ein Teil von diesem großen Kapitel. Was ist jetzt konkret der Vorwurf Jesu an diese Pharisäer in dieser Frage? Hier in diesem Vers 23.
Vers 24. Ihr verblendeten Leiter, die ihr Mücken seid und Kamele verschluckt. Ja, diese Unverhältnismäßigkeit.
Ja.
So in kleinsten Dingen furchtbar penibel sein und große Dinge wegstecken, die viel ungerechter sind und viel brutaler als wie das Kleine, was du da aussiebst.
Ja, er wirft ihnen eigentlich die Umkehrung des Liebesgebots vor. Also er sagt im Prinzip, ihr haltet euch an die Kleinigkeiten und habt das große Ganze gar nicht.
Die Prioritäten sind völlig falsch. Ja?
Genau.
Andererseits sagt er damit schon auch, das Kleine soll man schon auch machen.
Also er sagt
ja zum Schluss,
Zehnten
nein, er sagt ja nicht, dass das falsch ist. Falsch wird es dann, wenn ich zwar auf die Kleinigkeiten achte, aber die großen Dinge einfach nicht berücksichtige, mir dessen nicht bewusst bin, wie auch immer, dann wird es problematisch. Ich muss beides tun.
Dinge dieser Art können uns häufig passieren. Also wenn man den Blick fürs Zentrum verliert, dann geht das ganz schnell so weit, wie es hier beschrieben ist.
Ich stelle mir die Frage, ob das nicht etwas ist, was wir ein Stück weit vielleicht auch alle haben.
Ja, das ist.
Dass man das auch gar nicht.
Die menschliche
nicht
Natur.
Merkt, dass das ein Stück unseres Wesens ist.
Menschliche Natur ist.
Die wir uns wirklich von Gott verändern lassen müssen, weil wir selber, sonst fallen wir auf alle Fälle alle in dieses Loch.
Diese gleiche Falle wie auch die Pharisäer damals. Ne?
Weil das ja auch so was schön Messbares ist. Wir haben vorher gesagt, das Liebesgebot ist nicht messbar. Ja? Und am 10. Minze verzehnt, das kann man wagen, das bringen wir super
aufs
hin.
Aufs Gramm, genau.
Ne? Genau, aufs Gramm, genau. Da können wir uns richtig auch gegenseitig dann rügen für das war zu wenig oder zu viel. Und das Liebesgebot ist genau das Umgekehrte.
Jesus hat also nichts dagegen, dass die Leute es genau nehmen, auch in dieser zehnten Frage. Aber es fehlt wieder was Wichtiges. Und das sind da diese Dinge, die drei Dinge, die da im Vers 23 auch aufgezählt werden. Da steht bei mir Recht. Was könnte damit gemeint sein? Das ist der erste Punkt, der hier fehlt. Was ist Recht?
Ich habe wieder eine Fußnote.
Nein, was steht dort?
Da steht statt Recht Gericht.
Mhm. Habe ich auch so.
Dass das Gericht hier das auch wichtig ist. Und ich denke mal, wenn wir, so wie wir in der Bibel, das Gericht lesen und verstehen, dass das Gericht ja das ist, was ins Herz zieht. Ja, und, mhm. und was im Prinzip das ist, wo Menschen nach dem gerichtet werden, was in ihrem Herzen ist. Und damit ist es klar, wieder worum es geht. Es geht wieder ums Herz.
Ich denke auch an die Rechtsprechung.
Ich
bin fair in dem, was ich tue. Nicht? Kennst du dich erinnern, da gibt es ja auch das Gleichnis vom ungerechten Richter. Und dann kommt die Witwe und jammert so lang, bis der halt sagt, okay, ich gebe dir, was du verdienst. Aber ursprünglich am Anfang ist er eben nicht gerecht. Ja? Da sind wir wieder bei diesen Witwen und Waisen, die oft ungerecht behandelt wurden. Also
und das Recht, ist ja ganz oft.
Wir würden vielleicht sagen, Fairness heute so modern. Ja? Fairness, das ist das, was Jesus hier einfordert. Das zweite ist Barmherzigkeit. Mhm. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Das ist eigentlich klar, was hier gemeint ist. Aber dann steht als dritter Punkt noch der Glaube hier. Was könnte das meinen? Ich meine, der Glaube, das ist im Griechischen ein sehr spannendes Wort. Das ist nämlich doppeldeutig. Wenn es gegenüber Gott ist, also wenn Gott das Objekt des Glaubens ist, dann ist es der Glaube, so wie wir das Wort Glaube auch kennen. Aber wenn es jetzt ein Mensch ist, dann ist es meistens nicht Glaube, sondern Treue. Das ist das gleiche griechische Wort. Das heißt Glaube Gott gegenüber und Treue, Verlässlichkeit dem Nächsten gegenüber. Und ich glaube, das ist das, was hier Jesus uns von der Prioritätenliste wieder einbläuen möchte. Freunde, das ist gut und recht, aber es gibt ganz, ganz wichtige Dinge, die eben auch den zwischenmenschlichen Bereich hier regeln. Die Rechtsprechung, Fairness, Barmherzigkeit, Gnade und eben auch das Vertrauen zum anderen.
Kann das auch in beide Richtungen gemeint sein? Weil ich hier, Recht, Fairness, Gericht auch, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind ja Eigenschaften Gottes.
Absolut.
Das heißt, er sagt im Prinzip, wir sollen diese Eigenschaften haben, aber es ist für mich eigentlich die Beschreibung auch von Gott.
Mhm. Und da ist wieder die Frage, nicht, wenn Gott mein Vorbild ist, weil ich ihn liebe, dann werde ich versuchen, so zu sein, wie er eben auch ist. Wenn ich an die antiken Götter denke, die streiten miteinander, die kämpfen gegeneinander, da gibt's Ehebruch, Mord und Totschlag. Und wenn das mein Vorbild ist, werde ich genauso agieren, wie eben meine Götter agieren. Wenn jetzt aber mein biblischer Gott so ist, wie er hier beschrieben ist. Also ich sehe hier im Grunde in diesem Vers 23 bei genauer Betrachtung die Erfüllung des doppelten Liebesgebots. So wie der liebe Gott ist, bin ich. Ja? Das sind wieder diese beiden Komponenten, die hier perfekt zusammenpassen. Wir hätten noch eine Geschichte in der Lektion und das ist diese Geschichte aus Lukas Kapitel 10. Wir fassen die jetzt einfach kurz zusammen. Ja? Wieder kommt jemand zu Jesus, wieder wird eine Frage gestellt, ja? Du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben, genau das gleiche Thema. Und dann fragt diese Person, ja, wer ist denn mein Nächster? Den Nächsten lieben, gut und schön, aber wer ist denn mein Nächster? Und was macht Jesus dann?
Ja, macht sie schweigsam. Das ist in der Ethik. Macht sie schweigsam.
Die ist ja auch wirklich heftig, muss ich sagen. Also immer wieder schon Kinder, Jüngere, ich habe ihnen die ganz oft vorgelesen in den letzten Jahren und jedes Mal denke ich mir, der hat Zeit gehabt, der hat Geld investiert, also der Samariter dann. Also es ist für mich schon bis heute eine extrem vorbildhafte und nicht leicht zu erreichende Position oder
Eigenschaften,
die dieser Mann hat. Ja,
ja, ist unglaublich,
die da vorbildhaft von Jesus dargestellt werden.
Ich meine, was ist die Pointe in diesem Gleichnis vom guten Samariter?
Darf ich darauf hinweisen, einfach weil das so spannend ist, ja, wer ist denn mein Nächster? Mhm. Er erzählt die Geschichte und dann sagt er, wer ist denn der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Man würde ja erwarten, dass jetzt kommt, siehst du, der, der arm dran ist, der ist der Nächste, den du lieben sollst. Und plötzlich dreht das Jesus um und sagt, wer ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und der antwortet dann auch und sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat, und dann sagt, tue das Gleiche. Mhm. Also der zieht den noch viel tiefer rein. Als wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt weiß ich, wer mein Nächster ist. Er zieht ihn noch viel tiefer rein.
Lippenbekenntnis ist zu wenig. Ne? Das muss sich irgendwie auswirken.
Es muss mehr sein als eine theoretische Diskussion.
Ich meine, wenn Jesus da beginnt mit dieser Geschichte, sowas passiert, ja, damals war das gang und gäbe. Wir sind da auf dem Weg zwischen Jerusalem und Jericho. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen, auch live, ne, mit dem Bus da gefahren. Da sieht man die ursprüngliche römische Straße noch teilweise. Das ist also wirklich spannend. Man kann sich das auch wirklich bildhaft vorstellen, hinter einem Hügel kommen die, verschwinden wieder und die Sache ist erledigt und der liegt dort. Ja. Und dann kommt der Priester und dann kommt der Levit. Und man würde erwarten, dass die zwei von Amts wegen schon her eigentlich hier wohltätig handeln. Und dann kommt der verachtete Samariter. Und da, glaube ich, haben wir die Pointe. Der ist eigentlich der Falsche und trotzdem reagiert er richtig. Ja.
Und wer weiß, wenn Jesus die Gleichnisse ja immer aus dem nimmt, nicht, sagt er ein weiteres Mal beim Seemann, nicht, der ist da oben gegangen, nicht, unten war der See, und dann sieht er und macht aus dem ein Gleichnis. Was ist, wenn die Geschichte wirklich passiert ist?
Genau, kann ich mal gut vorstellen.
Und die Leute wissen, da ist ein Priester vorbeigegangen, da ist ein Levit vorbeigegangen. Was ist das für eine Schande jetzt in diesem Vergleich? Nicht?
Ich schaue auf die Uhr, wir müssen abschließen. So schön es noch wäre, weiter zu diskutieren und gemeinsam nachzudenken. Ich habe mir die Frage gestellt, was lerne ich da von diesem doppelten Liebesgebot? Gebot, Liebe, das ist kein Widerspruch. Ja? Liebe ist die Erfüllung des Gebots. Ja? Das ist für mich der erste Punkt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, und die möchte ich euch auch stellen, liebe Zuschauer, wie könnten wir dieses Liebesgebot dem Nächsten gegenüber, unseren Familien gegenüber, die uns sehr nahe stehen, vielleicht noch besser umsetzen? Was könnten wir da tun? Ganz konkret, ganz praktisch. Ich würde mich interessieren dafür, wie ihr das seht. Schreibt uns doch in die Kommentare einen kurzen Satz, eure Ideen oder vielleicht auch eure Vorsätze. Würde mich freuen. Beten wir noch zum Schluss. Lieber Josef, darf ich dich bitten?
Unser großer und gütiger Gott, lieber himmlischer Vater. Ja, Herr, über diese beiden großen Gebote haben wir heute nachgedacht. Und dabei geht es nicht darum, Herr, dass wir uns unsere Erlösung erkaufen wollen oder selber verdienen wollen. Nein, Herr, wir merken, dass diese Liebe an allererster Stelle zu dir und daraus entstehend dann auch die Liebe zu unseren Mitmenschen, das eigentlich ist, was unsere Beziehung zu dir auch ausmacht. Ja, Herr, wenn wir auf dich schauen, zu was anderem könnten wir ja gezogen werden als zur Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen. Ja, Herr, und nur so können wir zum einen deine Gebote recht halten, aber auch dich recht bezeugen, den Menschen gegenüber, die dich noch nicht kennen. Ja, Herr, damit können wir Lichter in dieser Welt sein. Und ich denke, dass viele Probleme in dieser Welt gelöst würden, wenn viele Menschen diese beiden Gebote ernst nehmen würden. Bitte steh uns bei, dass wir es auf alle Fälle tun, dass wir dir nachfolgen und dass wir damit Zeugen deiner Liebe auch sind. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.